Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Mein Name ist Christian Bohlmann und ich habe heute wieder, wie auch schon letzten Monat, Frau Dr. Vera Niestegge zu Gast. Hallo Vera.
Ja, hallo Christian. Herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ein neuer Monat, ein neuer Podcast.
Ja, genau. Wir beide grooven uns hier so als Team ein und wollen uns heute mal mit einer Entscheidung des 12. Senats des FG Münster aus Januar 2024 befassen, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Fondsetablierungskosten bei einem Schiffsfonds als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben oder aber als Anschaffungskosten zu berücksichtigen sind.
Ja, wir wollen nicht verhehlen, dass das auf den ersten Blick relativ schwere Kost ist und das selbst fürs Steuerrecht. Wir sind uns auch bewusst, dass das sicherlich nur eine geringe Anzahl von Zuhörern ganz direkt betrifft, weil wer betreibt schon einen Schiffsfonds oder überhaupt einen Fonds? Allerdings ist der heutige Fall auch ein gutes Beispiel dafür, dass auch in recht speziellen Fallkonstellationen Probleme stecken können, die, ich sag mal, eine gewisse Breitenwirkung haben und dann eben nicht nur für Betreiber von Schiffsfonds erheblich sind, sondern doch auch für relativ viele andere Steuerpflichtige.
Ja, genau. Und angesichts der Komplexität des Falles und auch der Rechtsfragen, die in dem Fall abzuarbeiten sind, haben wir uns gefragt, wie man diese schwere Kost ein wenig leichter verdaulich machen könnte und haben uns überlegt, dass wir heute einmal das Pferd von hinten aufzäumen. Unser Besprechungsfall, der dreht sich rund um Anwendungsfragen zu § 6e des Einkommensteuergesetzes. Das ist eine Vorschrift, die erst durch das Jahressteuergesetz 2019 in das Einkommensteuergesetz eingefügt worden ist. Und ich sage erst, weil, das können wir uns an dieser Stelle schon mal merken, unser Besprechungsfall ein viel früheres Jahr, nämlich das Streitjahr 2010, betrifft.
Ja, und die Vorschrift ist, wie du schon gesagt hast, für steuerliche Verhältnisse damit ja wirklich noch recht neu und ich persönlich gebe auch zu, dass ich sie mir vor dem heutigen Besprechungsfall noch nicht so besonders intensiv angeschaut habe. Aber wie ich bei der Vorbereitung des Falles heute gelernt habe, betrifft 6e nicht nur Schiffsfonds, in die es ja in unserem Besprechungsfall geht. 6e regelt vielmehr allgemein die Behandlung von sogenannten Fondsetablierungskosten und die nennt man auch Weichkosten. Und diese Weichkosten ordnet die Vorschrift den Anschaffungskosten zu. Steuerlich unterscheiden wir ja zwischen sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben und Anschaffungskosten, die sich dann meistens eben erst über eine gewisse Zeitperiode steuerlich auswirken. Von 6b werden dabei nur solche Wirtschaftsgüter erfasst, die ein Steuerpflichtiger gemeinschaftlich mit weiteren Anlegern gemäß einem von einem Projektanbieter vorformulierten Vertragswerk anschafft. Das hört sich sehr kompliziert an, das betrifft aber eben regelmäßig solche Investmentfonds. In Absatz 2 der Vorschrift werden dann eben diese hier streitigen Etablierungskosten definiert und das sind alle Aufwendungen, die die Anleger gemäß dem vorformulierten Vertragswerk zusätzlich zu den Anschaffungskosten für das Wirtschaftsgut, in das der Fonds ja letztlich investiert, an den Projektanbieter oder an Dritte zahlt und die auf den Erwerb der Wirtschaftsgüter gerichtet sind. Das ist ganz schön viel Stoff. Und zu den Anschaffungskosten der Anleger gehören dabei auch alle Aufwendungen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase an den Projektanbieter oder an Dritte geleistet werden.
Ja, das klingt relativ abstrakt und muss mit Leben gefüllt werden. Und ein bisschen Leben kann man schon reinbringen, wenn man sich mal die Historie der Vorschrift anguckt, beziehungsweise das anschaut, was der Normierung dieser Vorschrift vorausging. Die Vorschrift hat nämlich ihre Grundlage in der sogenannten Vertragsgeflechtsrechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Und nach dieser Rechtsprechung war es grob gesagt so, dass man sich unter Rückgriff auf § 42 der Abgabenordnung in Fällen von Vertragsgeflechten, wie sie eben regelmäßig in solchen Fondskonstellationen bestanden, von einer isolierten Betrachtung der einzelnen Vertragsverhältnisse gelöst hat und eine Gesamtbetrachtung dieser modellartigen Gestaltung vorgenommen hat. Und das hat in der Rechtsprechung des BFH in Bezug auf sogenannte Fondsetablierungskosten dazu geführt, dass der BFH insoweit nicht von sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben ausgegangen ist, sondern vielmehr angesichts der Tatsache, dass die ineinander verflochtenen Vertragswerke letztlich einheitlich auf die Anschaffung eines Wirtschaftsguts abzielten, von einer Aktivierungspflicht im Hinblick auf diese Aufwendung ausgegangen ist. Diese Rechtsprechung ließ sich für einen nicht unwesentlichen Zeitraum als gefestigte Rechtsprechung des BfH bezeichnen. Dann kam es aber zur Einführung der Vorschrift des § 15b EStG und diese gesetzgeberische Zäsur, die führte auf Ebene des BfH dazu, dass dieser erstmals in einer Entscheidung aus April 2018, und dieser Zeitpunkt ist für den Besprechungsfall nicht ganz unwesentlich, die vorherige Rechtsprechung nicht mehr anwandte, weil er eben der Auffassung war, dass mit der Vorschrift von § 15b EStG eine spezialgesetzliche Missbrauchsnorm eingeführt worden sei, die einen Rückgriff auf die Vertragsgeflechtsrechtsprechung dann obsolet mache. Das war dem Gesetzgeber letztlich ein Dorn im Auge, weshalb er mit dem Jahressteuergesetz 2019 in § 6e EStG diese Vertragsgeflechtsrechtsprechung im Prinzip gesetzlich normierte und das, und das ist für unseren Besprechungsfall von besonderer Bedeutung, auch mit Rückwirkung. In § 52 Absatz 14a EStG ordnete er nämlich die Anwendung des 6e auf alle noch offenen Fälle an, also auch für unseren Streitfall, der ja das Jahr 2010 betrifft. Und die Frage, ob genau diese rückwirkende Anwendung der Vorschrift verfassungsgemäß ist, ist in der Folge in der Literatur intensiv diskutiert worden. Und soweit wir das überblicken können, ist unser Besprechungsfall, also die Entscheidung des 12. Senats aus Januar diesen Jahres, die erste Gelegenheit gewesen, zu der ein Finanzgericht tatsächlich zu dieser Frage hat Stellung beziehen können.
Ja, und genau deshalb haben wir den Fall heute auch ausgewählt, um den zu besprechen. Allerdings muss man auch sagen, bevor wir jetzt endlich zum Sachverhalt kommen, dass sich der 12. Senat in seiner Entscheidung nicht nur mit der Frage der Rückwirkung beschäftigt hat, sondern auch eben sehr intensiv mit den Tatbestandsvoraussetzungen des 6e. Und darauf wollen wir natürlich dann auch eingehen und das nicht weglassen. Jetzt aber mal zum Besprechungsfall selbst, also zum Sachverhalt. Der Fall befasste sich eben mit der steuerlichen Behandlung von Gründungs- und Fonds-Etablierungskosten, die wir ja als Weichkosten bezeichnen, wie wir eben schon gelernt haben, eines geschlossenen Schiffsfonds, und das Streitjahr war das Jahr 2010. Die Klägerin hier war eine KG und die war als sogenannte Publikumspersonengesellschaft konzipiert und hatte rund 900 Beteiligte. Und im Jahr 2007 hatte die Gesellschaft jetzt einen Chartervertrag geschlossen mit einer Firma und ist auch noch in einen Bauvertrag mit einer Werft eingetreten. Und diese Werft sollte einen sogenannten Massengutfrachter bauen. Das ist sowas Ähnliches wie ein Containerschiff, nur werden die transportierten Güter nicht in Container verpackt, sondern sind lose auf dem Schiff, zum Beispiel sowas wie Kohle oder Kies. Die Klägerin, also der Fonds, wollte dann eben dieses Schiff erwerben und dann wollte sie das Schiff auch betreiben und aus dem Betrieb Erträge für die Beteiligten erzielen. So funktionieren eben solche Schiffsfonds. Und um das Risiko für den Fonds etwas zu minimieren, gab es noch eine Poolvereinbarung, und dadurch sollten die Einnahmen aus der Verscharterung des Frachters mit anderen Frachtern, also es gab noch weitere Frachter, die dort gekauft wurden, gepoolt, also zusammengefasst werden. Ja, der Fonds wurde dann beworben und es gab auch eine Zeichnungsphase. Und im Anschluss daran gab es jetzt aber Probleme mit der Fertigstellung des Frachters. Die Werft war in Verzug geraten, das Schiff wurde nicht in dem Zeitrahmen fertiggestellt, in dem es ursprünglich vereinbart worden war. Und für den Fonds gab es jetzt eben nur zwei Auswege, entweder löst man den Fonds auf. Das hätte natürlich die Folge gehabt, dass die Anleger doch Verluste erlitten hätten, denn es wäre ja nie zum eigentlichen Betrieb des Schiffes gekommen. Oder aber man wählte die Möglichkeit, den Unternehmensgegenstand zu ändern. Und das sollte dann so aussehen, dass der Fonds die Beteiligung an einer anderen Gesellschaft halten sollte, die dann selbst wieder einen nahezu typengleiches Frachtschiff aus dieser Poolvereinbarung betrieben hat. Und die Besonderheit hier war eben, dass dieses Schiff schon fast fertig war, also man jetzt nicht dieses Risiko hatte, dass man wieder ohne Schiff dasteht. Und wenn man es ganz vereinfacht darstellt, dann sollte im Grunde das Schiff ausgetauscht werden. Ja, es gab dann eine außerordentliche Gesellschafterversammlung. Und in dieser Versammlung haben sich die Anleger dann für die zweite Alternative entschieden, also den Austausch des Unternehmensgegenstandes. Die ursprünglichen Bauverträge wurden alle abgewickelt. Und der Fonds hat dann steuerlich oder auch im Rahmen der Bilanzen die ganzen Kosten, die im Rahmen dieses Prozesses nun entstanden waren, also die Gründungskosten, als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben geltend gemacht und seinen Gewinn entsprechend gemindert. An der Stelle sei vielleicht noch angemerkt, dass wir jetzt hier nicht von Beträgen in Höhe von 100 Euro reden, sondern es ging schon um eine mehrstellige Millionensumme.
Ja, und das Finanzamt, das war zunächst dieser Behandlung der geltend gemachten Aufwendungen als Betriebsausgaben gefolgt. Dann kam es aber dazu, dass das zuständige Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung bei der Klägerin eine Außenprüfung durchgeführt hatte und zu dem Ergebnis gekommen war, dass die Gründungskosten unter Anwendung der Vertragsgeflechtsrechtsprechung als Anschaffungskosten zu aktivieren seien, mit der Folge, dass der Gewinn eben nicht sofort um Betriebsausgaben in voller Höhe gemindert werden konnte. Hiergegen wehrte sich die Klägerin mit ihrer Anfang 2018 erhobenen Klage und war der Ansicht, dass mit dem Scheitern des ursprünglichen Investitionskonzepts die Aktivierungsvoraussetzungen für die Gründungskosten entfallen seien, da die Aktivierung der Weichkosten ein einheitliches Vertragswerk voraussetze, das bereits vor dem Beitritt der Investoren vorliegen müsse und das durch die Beteiligung der Anleger ohne deren weitere Mitwirkung umgesetzt werde. Und das sei im Streitfall gerade nicht der Fall, weil es nach der Zeichnung der Anteile durch die Beteiligten an dem Fonds eine wesentliche Änderung des Geschäftsgegenstandes gegeben habe. Und dabei hätten die Anleger das neue und tatsächlich realisierte Investment, also die Beteiligung an der schiffsbetreibenden KG, wesentlich beeinflusst, nämlich insoweit, als dass sie sich im Rahmen der außerordentlichen Gesellschafterversammlung mehrheitlich für die Beteiligung und eben gegen die Auflösung der Klägerin entschieden hätten. Und genau aus diesem Grund sei § 6e ESTG nicht einschlägig. Es mangele an einem auf einem Vertragsgeflecht beruhenden Anschaffungsvorgang. Die Anleger hätten vielmehr an der Entscheidung über die Realisierung des Alternativkonzepts mitgewirkt und diese Realisierung dann auch beeinflusst. Und überdies vertrat die Klägerseite eben auch die Auffassung, dass § 6e in bereits abgelaufenen Veranlagungszeiträumen wie dem Streitjahr nicht angewandt werden dürfe, weil § 52 Absatz 14a ESTG eine verfassungsrechtlich unzulässige echte Rückwirkung anordne.
Ja, genau. Und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage, wie hat der 12. Senat des Finanzgerichts die Sache gesehen?
Ja, der 12. Senat ist zu dem Ergebnis gekommen, dass im Streitfall die Voraussetzungen des § 6e Absatz 1 Satz 1 einschlägig sind, es also insoweit nicht zu sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben kommt, weil im Streitfall ein gemeinschaftlicher Erwerb von Wirtschaftsgütern aufgrund eines von einem Projektanbieter vorformulierten Vertragswerk vorliegt. Daran konnte aus Sicht des Senats auch die Tatsache nichts ändern, dass im vorliegenden Fall eine Entscheidung der Anteilseigner notwendig wurde, nämlich als absehbar war, dass das ursprünglich georderte Schiff nicht fertiggestellt werden würde. Dabei hat der Senat betont, dass das letztlich eine Entscheidung über das Ob, aber nicht das Wie war, denn es sei so gewesen, dass die Anleger letztlich wählen hätten können zwischen zwei bereits vorgezeichneten Möglichkeiten, nämlich einerseits der Auflösung der Klägerin, verbunden mit der Realisierung eines effektiven Verlustes, oder eben das mittelbare Investment in das Alternativschiff. Und zu dem Zeitpunkt, in dem die Gesellschafterversammlung einen entsprechenden Beschluss über das mittelbare Investment gefasst habe die Konzeption des neuen Investments bereits festgestanden, sei abgeschlossen gewesen. Die Klägerin sei an die Anleger herangetreten und habe ihr die Investitionsalternative gleichsam als Gesamtpaket präsentiert und die angestrebten im Gesellschaftsvertrag vorformulierten Änderungen bereits zur Abstimmung gestellt. Und deshalb kam der Senat im Streitfall zu dem Ergebnis, dass, obwohl das Vertragswerk einer Änderung unterlegen hat, es weiterhin ein vorformuliertes Vertragswerk gewesen ist.
Ja, und dann haben wir ja noch ein paar weitere Merkmale auf der Agenda, mit denen sich der Senat beschäftigen musste. Der Senat ist dabei dann davon ausgegangen, dass es sich auch insgesamt um diese hier streitigen Etablierungskosten gehandelt hat. Denn es ging ja darum festzulegen, was jetzt alles unter den Begriff der Aufwendungen der Anleger fällt. Und dazu hat der Senat dann ausgeführt, dass auch solche Aufwendungen darunter fallen, die bereits aus der Zeit vor dem Beitritt der Anleger stammen und eben Teil der modellhaften Erwerbsgestaltung mit dem Ziel des Erwerbs sein. Der Senat hat also den Schnitt nicht mit dem Zeitpunkt des Beitritts der Anleger gezogen, was die Kosten angeht, sondern die Gründung des Fonds quasi abstrakt betrachtet und alles, was an Kosten in diesem Zusammenhang angefallen ist, unter den Begriff der Etablierungskosten gefasst. Dann musste sich der Senat noch mit der Frage befassen, ob die Tätigkeit des Fonds denn überhaupt als Projekt im Sinne des 6e zu qualifizieren war. Da stellte sich das Problem, dass das Investitionsobjekt im Laufe der Geschäftstätigkeit ja ausgetauscht wurde. Wir erinnern uns, das erste Schiff wurde nicht fertig, also brauchten wir ein neues Schiff. Allerdings war es ja so, dass sich jetzt der Fonds nicht direkt einfach ein neues Schiff gekauft hat, sondern er hatte sich ja an einer anderen Gesellschaft beteiligt, die dann das fertige Schiff erworben hatte. Und hier hat der Senat hervorgehoben, dass der Projektbegriff des 6e über den Begriff des Wirtschaftsgutes hinausgeht und weniger gegenständlich ist. Es komme also nicht auf das konkrete Schiff an, sondern eben mehr darauf, was das Gesamtziel ist. Das war ja eben egal, wer das Schiff jetzt genau direkt hält und wer nur mittelbar, der Betrieb des Schiffes, also des Frachters. Letztlich hat der Senat dann auch noch den von § 6e Absatz 2 Satz 2 geforderten wirtschaftlichen Zusammenhang der Aufwendung zu dem Projekt bejaht, denn die von vornherein geplante Schiffsfondsbeteiligung sei durch das neue Konzept lediglich modifiziert worden. Es sei eben nach wie vor dasselbe Projekt und die konzeptionellen Grenzen seien nicht überschritten worden, dass es eben in demselben Sinne, dass es immer noch um ein Schiff ging. Das hat der Senat im Schwerpunkt damit begründet, dass die wesentlichen Elemente des ursprünglichen Vertragsbündels ihre Relevanz behalten hätten und die Anpassung des Gesellschaftsvertrages für die Gesamtbeurteilung keine ausschlaggebende Bedeutung gehabt hätte. Und an der grundsätzlichen Erwerbsentscheidung sei ja auch festgehalten worden.
Ja, und dann ist der Senat in der Entscheidung ganz am Ende zu der Frage gekommen, die wir schon eingangs angesprochen haben, nämlich wie es denn mit der rückwirkenden Anwendung des Paragraphen 6e des Einkommensteuergesetzes aussieht. Und da muss man, um die Entscheidung zu verstehen, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und sich verdeutlichen, um welche Form der Rückwirkung es sich im Fall der Anwendung von § 6e auf alle noch offenen Fälle handelt. Wir unterscheiden daher juristisch zwischen einmal der sogenannten unechten und dann der echten Rückwirkung. Und von einer unechten Rückwirkung ist immer dann auszugehen, wenn sich eine Änderung der Rechtslage für einen noch nicht abgeschlossenen Sachverhalt vollzieht, wohingegen eine echte Rückwirkung immer dann vorliegt, wenn die Rechtslage eines bereits in der Vergangenheit abgeschlossenen Sachverhalts nachträglich, also rückwirkend, geändert wird. Und genauso diese Situation, die hatten wir im Streitfall. Also wir hatten also eine unechte Rückwirkung, denn Streitjahr ist das Jahr 2010. 6e ESTG ist durch das Jahressteuergesetz 2019, also deutlich später, eingeführt worden. Eine solche echte Rückwirkung ist nur in ganz engen Ausnahmekonstellationen zulässig, nämlich zum Beispiel dann, wenn kein schützenswertes Vertrauen des Steuerpflichtigen in eine von der nunmehr normierten Rechtslage abweichende Rechtslage bestand oder sich hat entwickeln können. Und genau davon ist der Senat im Streitfall ausgegangen. Ich glaube, wir sollten uns das nochmal einmal auf der Zeitleiste anschauen. Dann wird nämlich die Argumentation des Senats nochmal leichter verständlich. Wir haben die Vertragsgeflechtsrechtsprechung des BfH, die in Fällen modellartiger Gestaltung wie der vorliegenden zu Anschaffungskosten führt. Und das war langjährige Rechtsprechung des BfH, auch noch im Streitjahr 2010, über das wir hier reden. Diese Rechtsprechung, die hat der BfH erst durch Urteil aus April 2018 nicht mehr angewandt. Das ist also der Zeitpunkt, ab dem aus der Sicht des Senats ein schutzwürdiges Vertrauen der Klägerin auf eine sofortige Abzugsfähigkeit der streitbefangenen Aufwendung zum ersten Mal hätte erstehen können. Wobei man auch da sagen muss, dass im Anschluss an dieses eine Urteil das BFH nicht glasklar war, dass das jetzt in keinem Fall Anschaffungskosten sein können, sondern sich die Sache ja gewissermaßen noch im Fluss befand. Die Normierung des Nichtanwendungsgesetzes in § 6e ESTG, die erfolgte dann so zeitnah, dass sich schützenswertes Vertrauen auf Ebene der Steuerpflichtigen eigentlich schon abstrakt halt gar nicht bilden können. Und über diese abstrakten Erwägungen hinaus hat auch der Senat die zeitlichen Koinzidenzen des Streitfalls herangezogen und nochmal verdeutlicht, dass wir hier über Aufwendungen reden, die für das Streitjahr 2010 geltend gemacht worden sind. Also ein Zeitraum, zu dem noch gar nicht absehbar war, dass sich an der Vertragsgeflechtsrechtsprechung des BFH etwas ändern würde. Das dürfte sogar im Zeitpunkt der Klageerhebung im Januar 2018 nicht vollends klar gewesen sein, weil der BFH, wie eingangs erläutert, diese Vertragsgeflechtsrechtsprechung erstmals in einer Entscheidung aus April 2018, also zu einem Zeitpunkt nach Erhebung der vorliegenden Klage, außer Anwendung gelassen hat. Und diese Erwägungen haben im Zusammenspiel den Senat dazu bewogen, zu dem Ergebnis zu kommen, dass sich kein schützenswertes Vertrauen der Klägerin auf eine sofortige Abzugsfähigkeit der geltend gemachten Aufwendung als Betriebsausgaben hat bilden können und wir hier eine ausnahmsweise verfassungsrechtlich zulässige echte Rückwirkung haben.
Ja, und damit sind wir im Grunde auch schon am Ende der Entscheidung. Der Senat hat seine Auffassung ausführlich begründet. Aber es ist natürlich so, wir haben es gehört, es sind sehr viele verschiedene Rechtsprobleme zu 6e, der eben noch nicht so deutlich Gegenstand von Entscheidungen war. Und deshalb hat sich der Senat dann auch entschieden, hier die Revision zuzulassen. Das dient ja letztlich auch der Rechtsfortentwicklung. Der BFH möchte dann vielleicht auch dazu Stellung nehmen oder soll dazu Stellung nehmen. Und die Rechtslage kann sich dann auch weiter festigen. Insbesondere die Frage der zulässigen Rückwirkung wird dabei wohl im Fokus stehen, weil das natürlich auch für die Kläger besonders spannend ist, ob man die Vorschrift rückwirkend anwenden konnte oder nicht. Ja, die Revision wurde deshalb auch eingelegt. Die Klägerin hat davon Gebrauch gemacht, von ihrem Recht, die Revision einzulegen. Und das Verfahren ist beim BFH unter dem Aktenzeichen Römisch 4 R 6 aus 24 anhängig.
Genau. Für alle, die die Entscheidung nochmal nachlesen wollen, die Entscheidung des 12. Senats, die datiert auf den 24.01.2024 und die ist unter dem Aktenzeichen 12K357-18F veröffentlicht und beispielsweise über unsere Homepage, also die Homepage des Finanzgerichts Münster, abrufbar. Vera, vielen lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, den Fall mit mir zu besprechen.
Immer gerne.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und auch von mir bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.